Mir wurde gesagt, es ist heute eher ein mediativer Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wie es euch mit Karfreitag geht, aber bei mir ist Karfreitag so wie Ostern immer ein kleines Problem, weil man hat schon so viel gehört. Man hat schon richtig viel darüber gehört und ich glaube, auch jeder von uns könnte so ein, zwei Sätze sagen, wenn er gefragt wird, was ist Karfreitag oder warum haben wir heute frei? Karfreitag, ne? Aber es ist, darum geht's nicht. Und ich dachte, mediativ, was hilft mir immer? Mir hilft es, was ist Karfreitag heute für mich? Was bedeutet dieser Tag heute für mich ganz konkret? Mediativ ist auch für mich nachfühlen, sich hineinversetzen in eine Welt. Und deswegen habe ich gedacht, starte ich heute einfach mal den Versuch und lade euch ein, mir zu folgen auf eine Reise 2000 Jahre in die Vergangenheit nach Jerusalem, wo ein Mann sein Leben gegeben hat, unschuldig am Kreuz. Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Meine Ohren klingen von dem ohrenbetäubenden Lärm. Kreuzigt ihn! Hört auf! Seid still, will ich dazwischen rufen. Wisst ihr denn nicht, was dieser Mann alles für uns getan hat? Was er für uns bedeutet? Ihr dürft ihn nicht töten. Wir brauchen ihn hier. Aber ich komme nicht durch. Kein Wort entweicht meiner Kehle. Wie gefesselt stehe ich in der Gasse und sehe der Menge zu, wie sie sich gegenseitig immer weiter aufpeitscht. Kreuzigt ihn! Und die Menge, einmal aufgehetzt, will Blut sehen. Kreuzigt ihn! Ein Schauer durchläuft mich und ich muss mich, um nicht zusammenzubrechen, an der Wand des nebenstehenden Hauses abstützen. Die Prozession der Grausamkeit und der Barbarei strömt an mir vorbei. Auf nach Golgatha mit ihm, dem Gotteslästerer, dem Verräter! Die Sonne scheint und es duftet nach Minze, Zitrone und frisch gebackenem Brot. Ein warmer, sanfter Wind streichelt mein Gesicht und unterstreicht die Perversion der Geschehnisse um mich her. Warum? Warum? Auf einmal sehe ich ihn. Jesus. Was haben sie mit ihm gemacht? Er ist blutüberströmt, zerschunden, in zerfetzten Kleidern, die sich mit dem Blut seiner Wunden vollgesogen haben. Und auf seinem Kopf, das kann nicht sein, sitzt zum Hohn und der Belustigung der Schaulustigen, des Pöbels, eine Dornenkrone. Ha, seht den König der Juden, vernehme ich Schreie um mich herum. Die Stacheln haben sich tief in seinen Stirn gegraben und aus den Wunden quillt Blut, das, vermischt mit Schweiß, von seinem Gesicht auf seine Kleider und die Straße tropft. Auf seinen Schultern ein Kreuz. Ich stöhne auf. Kein Kreuz. Bitte kein Kreuz. Hätten sie nicht einfach enthaupten können? Oder sonst irgendetwas anderes? Aber bitte kein Kreuz. Diese grausame und sadistische Todesart, bis jemand vom eintretenden Lungenwasser elendig erstickt, nach stundenlangem Leiden. Aber natürlich, ohne die römische Staatsbürgerschaft hast du keinen Anspruch auf Enthauptung. Und das Volk kommt natürlich auch auf seine Kosten. Und das schon jetzt. Diese Mordlust, die Begeisterung für Blut und ja, der Blick in den Augen der Menschen. Mordlust. Aber vereinzelt sehe ich auch Trauer und Schock. In diesen Augen finde ich mich selbst wieder. Ich laufe der Prozession hinterher. Ich will nicht. Ich will einfach nur weg, nicht hinsehen, mich verkriechen, weinen, schreien, vergessen. Aber ich kann nicht. Der Sog der Panik und des Unfassbaren zieht mich mit, hinter der Menge her, nach Golgatha, der Schädelstätte, dem Hinrichtungsort für Schwerverbrecher. Die Stimmung der Menge erreicht ihren Siedepunkt. Schreie, Gebrüll und Jubel. Bei jedem Hammerschlag, der die Nägel durch die Hände und die Füße treibt, schreibt die Menge in einem Mix aus Begeisterung, Ekel, Trauer und Faszination auf. Mir wird schlecht. Wie können wir Menschen so etwas tun? Über ihm wird ein Schild angebracht. Jesus von Nazareth, König der Juden, steht dort. Noch tiefer, noch tiefer. Immer weiter wird dieser Mann erniedrigt. Der Mann, der nie etwas Böses getan hat, der Armen, Kranken, Witwen, Zöllnern und Huren zur Seite stand, der für sie da war, dort hängt er, erhöht über allen und doch erniedrigt. Zur Belustigung der Masse, zur Befriedigung der religiösen Oberschicht, nackt, der Würde beraubt. Und zu seinen Füßen würfeln die Soldaten um seine Kleidung, als wäre das alles hier ein Spiel. Als würde man hier in einer Taverne sitzen und ein Bier trinken, während keine 10 Meter weiter ein Mann vor Schmerzen schreit und elendig verreckt. Meine Übelkeit weicht dem puren Zorn. Ich will kämpfen, ich will um mich schlagen, diesen verfluchten Soldaten mit meinen Fäusten bearbeiten, dem Hohepriester neben mir sein hämisches Grinsen aus dem Gesicht wischen und vielleicht noch 1, 2 Zähne gleich mit. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Komm! Hilf dir selbst und beweise uns, dass du allmächtig bist. Von allen Seiten prasselt der Hohn, der Hass und die Verachtung auf ihn ein. All die feigen Menschen, die sich nicht getraut haben, ihm diese Worte ins Gesicht zu sagen, sind aus ihren Löchern gekrochen und wollen sich jetzt in der Öffentlichkeit beweisen. Oh, wie ich sie alle hasse. Ich will irgendwas tun, irgendwas. Aber dann fällt mein Blick auf das Kreuz. Warum hatte er sich nicht gewehrt? Bei der Verhaftung, der Verhandlung, warum nicht? Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Genau so hatte er sich abführen lassen. Angsterfüllt, aber treu. Meine Aggression wich der Trauer. Eine große, dunkle Wolke der Machtlosigkeit und der Verzweiflung legt sich auf mein Herz. Dort hängt meine Hoffnung. Unsere Hoffnung. Das Vertrauen in das Reich Gottes, das er versprochen hatte. Ich blicke zum Himmel. Doch nichts passiert. Kein Engel steigt herab, um ihn zu retten. Keine Stimme, kein Blitz, nichts. Immer noch lacht die Sonne höhnisch herab und die Krähen beginnen über den Kreuzen zu kreisen, denn hier scheint es bald ein Festschmaus für sie zu geben. Dann plötzlich, mit einem Schlag, ist alles dunkel. Die Sonne, die eben noch lachte, ist weg. Die Krähen kreischen noch einmal und suchen dann das Weite. Wo sich vorher noch Menschenmassen am Tod eines anderen ergötzt haben, da herrscht jetzt Verwirrung und Panik. Ich blicke mich um. Chaos. Menschen rennen, schreien und rufen durcheinander. Leute werden zu Boden gestoßen, während alle versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Die Soldaten probieren gar nicht mehr eine Ordnung herzustellen, sondern sammeln sich in kleinen, verängstigten Gruppen. Nur eine Gruppe um einen Hauptmann bewacht weiter die Kreuze. Plötzlich bin ich alleine mit den Soldaten. Eine unheimliche Stille liegt auf dem Platz. Keiner rührt sich. Keiner sagt etwas. Nicht mal der Wind war zu spüren. Kein Vogel sang, keine Krähe schrie. Weder Ziege, Esel noch Schaf war zu hören. Das Lärmen der Stadt war komplett verstummt und mit ihm die gesamte Natur. Es war, als hielte die ganze Welt den Atem an. Dann mit einem Mal zerreißt ein Schrei die Stille. Ich zucke zusammen. Der Mann am Kreuz, Jesus, reckt seinen Kopf zum Himmel und ruft mit letzter Kraft einen Satz. Eli, Eli, Lama Asaftani. Dann war es wieder still. Ein Windhauch strafft meine Gewänder und bläst mir ins Gesicht. Durch den Wind merke ich, dass ich schweißüberströmt bin. Ein einzelner Regentropfen fällt vor mir auf den staubigen Boden. Neben mir höre ich den Hauptmann flüstern. Tatsächlich. Das muss der Sohn Gottes gewesen sein. Gewesen sein. Gewesen sein. Ich blicke zu dem toten Körper an Kreuz und ich halte es nicht mehr aus. Ich drehe mich um und renne. Einen Fuß vor den anderen. Immer weiter weg von hier. Ich falle hin, schlage mir die Knie auf, stehe wieder auf und renne weiter. Nur weg von diesem Ort. Egal wohin. Einfach weg. Plötzlich stehe ich vor meiner Haustür. Ich brauche eine gefühlte Ewigkeit, bis ich es endlich schaffe, mit meinen zitternden Händen den Türriegel zu öffnen. Ich stolper hinein und schlage die Tür hinter mir zu. Ich falle auf die Knie und würge. Ein Zittern durchläuft meinen Körper. Ich will schreien, kann es aber nicht. Ich will weinen, doch keine Träne entweicht meinem Körper. Ich liege einfach nur dort und zittere. Die letzten Worte Jesu hallen in mir nach. Eli, Eli, lama asaftani. Was sollte das bedeuten? Hat er Elia um Hilfe gerufen? Und dann fällt es mir wieder ein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Tage in der Synagoge, das Auswendiglernen, es ist ein Psalm Davids. Ich liege auf dem Boden und fühle mich verloren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich stocke. Fragmente des Psalms fallen mir wieder ein. Ich beginne, alleine für mich, auf dem Boden der Kammer diesen Psalm zu sprechen. Und die Worte des Psalmes mischen sich mit den Bildern des Tages. Es ist, als würde der Psalm die Geschichte meines geliebten Herrn berichten. Bis zu diesem Tag. In diesem Psalm erkenne ich Jesus selbst wieder. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzen ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr. Nur noch ein Wurm, zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah, und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt, wie eine Herde Stiere. Wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich kann meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleibst nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich von den Hörnern des Büffels. Ja, du hast mich erhört. Ich halte inne. Ja, du hast mich erhört? Wo denn? Wann denn? Wütend schlage ich mit den Fäusten auf den Boden. Nein, Herr, du hast nicht geantwortet. Du hast nicht erhört. Du hast ihn dort einfach sterben lassen. Er hat doch diesen Psalm, genau diese Worte gebetet. Und du hast nicht gehört. Du hast ihn verlassen. Ihn, der sein ganzes Leben, sein ganzes Vertrauen auf dich gesetzt hat, du hast ihn verraten. Plötzlich höre ich vor meinem Fenster laute Stimmen. Eine Gruppe Menschen diskutiert und ruft durcheinander. Ich, aus meinen düsteren Gedanken gerissen, laufe zum Fenster und blicke hinaus. Der Tempel, Habt ihr schon gehört? Im Tempel, der Vorhang, er ist zerrissen, von oben nach unten. Die Menge verteilt sich und eilt dem Tempel zu. Ich bleibe wie gelähmt stehen und versuche, das Gehörte zu verarbeiten. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten war weg, von oben nach unten zerrissen. Es konnte ja jeder einfach im Allerheiligsten Gott anbeten. Einfach jeder. Während diese Erkenntnis langsam in meinem aufgewühlten Geist sickerte, fallen mir Worte ein. Worte, die Jesus vor langer Zeit gesagt hatte. Ich hatte sie nie wirklich verstanden. Ich fand sie dramatisch und ziemlich weit hergeholt. Eigentlich unnötig. Es war doch das, was Jesus in diesem Moment getan hatte, wichtig. Nicht das, was irgendwann in der Zukunft passieren sollte. Aber nun nach seinem Tod erinnerte ich mich plötzlich an Dinge, die ich dachte vergessen zu haben. Einmal sagte er, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Leben als Lösegeld. Und noch ein Wort fiel mir ein. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. War das alles ein Riesenzufall? Der Vorhang war zerrissen, der Weg ins Allerheiligste war frei. Und Jesu Tod und seine Worte? Der, der nie etwas getan hatte, war gestorben und auf einmal ist der Weg frei. Ich brauche keinen Priester mehr. Keinen anderen mehr, der für mich Vergebung bei Gott bewirkt, der meine Opfertiere auf dem Altar darbringt. Ich kann zu Gott, meinem Herrn, durch Jesus. Das Lösegeld wurde bezahlt durch sein Leben. Durch Jesus kann ich zum Vater kommen. Mir treten Tränen in die Augen. Es hat ein Ende. Das Warten auf die Rettung. Das Warten auf den Retter. Wenn Gott endlich das Rufen seines Volkes nach Erlösung erhört. Der Hauptmann am Kreuz hatte recht. Er ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und er hat sich für uns alle geopfert. Und wie? Sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Ich blicke mich in meinem Zimmer um und mein Blick fällt auf die zerwühlte Erde am Boden, wo ich vor kurzem noch meine Wut zu Gott herausgeschrien hatte. Und mir fällt der Satz des Psalms wieder ein, der mich so aufgewühlt hatte. Ja, du hast mich erhört. Gott hatte wirklich erhört. Das Rufen und Klagen seines Volkes nach Erlösung, nach Vergebung. Mein Rufen und Klagen und Jesus Rufen, als er sein Leid angenommen und damit für uns alle bezahlt hatte. Ich falle auf die Knie und bete den Psalm. Nicht mehr verbittert, nicht mehr sarkastisch, sondern aus tiefstem Herzen. Ein Herzen voller Freude. Aus einem Herz, das etwas verstanden hatte. Gott hat erhört. Und Gott hat erfüllt. Ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not der Hilflosen nicht abgewandt und sein Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gib mir Grund dafür, dich zu loben. Gibst mir Grund dafür, dich zu loben, inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbeten vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen, denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Der Herr hat alles vollbracht. Amen, flüstere ich. Amen. Wahr ist es. Der Herr hat es vollbracht. Dieser Tag, der ein Tag der Finsternis und der Trauer war, ist ein Tag der Dankbarkeit, ein Tag des Wunders und ein Tag des Staunens. Dieser Tag, heute, ist ein Tag des Lobpreises, denn es ist vollbracht. Ich bin mir sicher, heute, dieser Tag, wird alle meine weiteren Tage beeinflussen, von Grund auf verändern. Heute ist der Tag, von dem ich mein ganzes Leben bestimmen lassen will. Amen. Dieser Tag hat das Leben dieses Menschen in der Geschichte verändert. Und ich will euch vor dem nächsten Lied oder Instrumentalstück, vor dem Abendmahl, in eine Zeit der Stille einladen, um darüber nachzudenken, was dieses Geschehen vor 2000 Jahren, dieser eine Tag, was er bei euch verändert hat, um darüber nachzudenken, was Karfreitag heute für euch ist.